Also ich soll noch kurz ansagen, dass heute die Predigt nicht auf Russisch übersetzt wird, weil wir niemanden zum Übersetzen haben. Aber ansonsten würde ich sagen, könnt ihr euch anschnallen, weil ich habe euch was mitgebracht. Ihr könnt nämlich mal nach vorne gucken. Ich habe ein paar Fotos dabei von einem wunderschönen Ort. Und zwar diesem Ort. Das ist ein Foto, das habe ich heute um 9:30 gemacht. Ich würde sagen, wir wohnen in einer malerischen Gegend. Ein paar Eindrücke von der Umgebung kann ich euch auch mitgeben. Das hier ist ein Wäldchen, das ist direkt gegenüber von unserer Straße. Ich muss zugeben, wir haben heute nicht das beste Wetter, aber wir haben wirklich eine einzigartige Umgebung. Das hier ist die Einfahrt nach Traunreuth, wenn man von Traunstein kommt. Auch wunderschön, muss man sagen. Mit ein bisschen mehr Sonne wäre es vielleicht noch schöner, aber trotzdem malerisch. Wenn man dran vorbeifährt, so von Traunstein nach Traunreuth, da begegnet man an Bauernhöfen und an Feldern und Grün. Und warum ist das so schön? Ich glaube, es ist deshalb so schön, wenn man das vergleicht mit, wie andere Teile der Erde so ausschauen. Wir schätzen es vielleicht gar nicht mehr so, dass es bei uns so oft so grün ist und so schön ist. Und ich möchte heute Morgen mit euch auch an einen Platz gehen, wo es nicht so grün ist und nicht so schön ist. Und zwar möchte ich euch einladen auf eine Reise von Traunreuth ab in die Wüste. Und zwar gehen wir in unserem Bibeltext, wir haben hier eine Predigtreihe über das Lukas-Evangelium, zur Bibelstelle, wo Jesus in die Wüste geht. Und da, glaube ich, kommt der Kontrast ein bisschen raus, wenn wir sehen, wohin er geht, so im Vergleich mit dem, wo wir wohnen. Also bevor ihr die Stelle aufschlagt, die Wüste Juda im Süden von Israels, die schaut in etwa so aus heute. Also was man schon mal sieht, es ist jetzt nicht diese klassische Wüste, die man oft auf Fotos sieht mit viel Sand und Dünen. Das ist eine steinige Wüste. Es kann auch so aussehen, hier ist der Blick so aufs Tote Meer. Viel Felsen, da wächst eigentlich so ziemlich gar nichts. An manchen Tagen ist es auch richtig neblig und man hat das Gefühl, das wäre der Nebel, den wir hier kennen, aber das ist der heiße Wüstensand, der richtig runterdrückt und man kann an der Hitze ja da ziemlich schnell ja einfach ins Schwitzen kommen. Also da wächst oft so ziemlich gar nichts und außer ein paar wilden Tieren ist da nicht viel los. Und genau an dieser Stelle spielt heute unser Text und da könnt ihr mit mir einfach den Text aufschlagen in Lukas 4. Wer keine Bibel hat, kann sich ganz gerne am Eingang noch welche holen. Ich glaube, ich finde es immer selber ganz wichtig, so einen Text mitzulesen, wo wir gerade sind. Also ich fange mal an, den Text zu lesen. Also es fängt an in Lukas 4. Da steht: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, bis zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte Gottes. Und da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Soweit der Text. Ich möchte noch kurz am Anfang beten, vielleicht stehen wir noch mal kurz dazu auf. Vater, Vater, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du uns das auch wirklich zu uns in der Bibel hast kommen lassen, dass wir das lesen können, dass wir daraus lernen können, dass du einfach uns zum Vorbild in die Wüste gegangen bist, dass wir einfach sehen können, wie wir in solchen Versuchungen umgehen sollen und dass wir dich wirklich als großes Vorbild haben können. Vielen Dank, und ich möchte dich bitten, dass du unsere Ohren auftust und beim Reden und beim Hören und dass du wirklich in unsere Herzen sprichst, das, was du zu sagen hast. Amen. Also, ihr könnt so in euren Bibeln den Text nochmal kurz überfliegen. Ich muss sagen, wenn ich diesen Text anschaue, muss ich sagen, habe ich sehr großen Respekt. Ich muss sagen, ich finde, dieser Text ist wahrscheinlich eine der eindrücklichsten Stellen, die ich so aus der Bibel kenne. Der Text ist aber auch für mich ein bisschen gruselig, muss ich sagen, weil von dem, was alles da drin steckt. Jesus, der gute Hirte, und Satan, der Mörder und Lügner von Anfang an, treffen aufeinander. Also es fühlt sich an wie eine sehr bedeutende Stelle. Und ich muss auch sagen, mit so einer Predigt kann man dem Text nie gerecht werden. Das ist, glaube ich, echt gut, wenn man sich zu Hause die Stelle nochmal anschaut, weil je mehr man dran arbeitet, umso mehr arbeitet der Text an einem, habe ich so das Gefühl. Die Situation, wo Jesus hier ist, da haben wir ja schon ein paar Bilder gesehen, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte. Eine Stelle, wo Jesus noch hinkommt, das ist der Tempel in Jerusalem, und da möchte ich noch als kurze Einleitung auch ein paar Bilder zeigen, dass wir uns vielleicht das noch kurz vorstellen können. Das hier ist eine Karte, wie Jerusalem wahrscheinlich zur Zeit von Jesus ausgesehen hat. Und was ich interessant finde, wenn man das anschaut, man sieht die Stadtmauer, man sieht den Tempel, man sieht die Häuser, aber es fällt auf, wie unglaublich groß dieser Tempel ist. Also das schaut aus wie ein Tempel mit ein paar Häusern, und das ist Jerusalem. Und da merkt man auch, was für eine Bedeutung einfach der Tempel zu der Zeit hatte. In der Bibel kommt er im Neuen Testament so oft vor, weil er einfach im täglichen Leben so im Zentrum war. Und auch geistlich gesehen ist er einfach total wichtig. Hier haben wir auch ein Modell von genau dieser Stadt, Jerusalem zur Zeit von Jesus. Das steht so im Israel-Museum in Jerusalem. Das schaut so aus, und da sehen wir auch, wie massiv dieses Gebäude einfach ausgesehen hat. Dort, wo einfach sich viele Geschichten zu der Zeit da abspielen. Und an dem Modell, glaube ich, kann man das auch gut zeigen, wo Jesus wahrscheinlich war. In der Mitte sehen wir das Tempelhaus. Da war ja die Stiftshütte schon ein Vorbild davon. Da drin ist das Allerheiligste und das Heiligste. Dann sehen wir die verschiedenen Vorhöfe. Rechts das Haus, was ausschaut wie so eine Burg mit Zinnen. Das ist von den Römern erbaut worden. Aber links diese Säulenhalle, da hat der Hohe Rat getagt. Also da waren die Gelehrten der Juden. Und die meisten Ausleger sagen das so, die Zinne des Tempels ist wahrscheinlich dieser Bereich hier gewesen. Und zwar, weil das Wort Zinne eigentlich einen Flügel, so einen Seitenflügel beschreibt. Und der Seitenflügel des Tempels war wahrscheinlich der. Kann jetzt da nicht drauf wetten, aber wahrscheinlich war es dann dieser Abhang. Das kann schon sehr gut sein, weil, das habe ich auch so gefunden, einer, der zu der Zeit dort war, ein Geschichtsschreiber, der Josephus Flavius, hat geschrieben: Ich bin an dieser Stelle gestanden. Das ganze Werk der königlichen Säulenhalle war eines der merkwürdigsten, die Sonne je beschienen hat. Denn wenn man steht auf dem Tale, welches so tief war, dass wenn man hinunter sah, anfing schwindelig zu werden, da war noch eine unermesslich hohe Halle gebaut, sodass, wenn ich von diesem Dach der Halle aus vom Schwindel erfasst wurde, ehe noch mein Blick zum Grund der ungeheuren Tiefe kommen konnte. Also ich glaube, jeder, der das gesehen hat damals, hat schon gemerkt, dass es war eine ungeheure Tiefe dort. Und dort kommen wir dann später auch noch hin. Eine Sache, die ich auch noch kurz sagen möchte, ist, wenn man die Bibel von vorne nach hinten durchliest, dann ist mir das auch aufgefallen, wie seltsam das vorkommt, dass wir hier vom Satan lesen. Denn wie viele Stellen im Alten Testament gibt es überhaupt, wo der Satan vorkommt? Das kann man an zwei Händen abzählen, ungefähr. Und da ist mir auch aufgefallen, was für eine Bedeutung einfach an dieser Stelle liegt, bevor wir überhaupt anfangen zu lesen, wer hier einfach alles zusammenkommt in dieser Stelle. Wer ist der Satan? In dieser Stelle steht, dass Jesus dem Satan alle Reiche der Welt anbietet. Und Jesus widerspricht dem Satan nicht. Also wissen wir, dass Satan einer ist, dem unglaublich viel Macht gegeben wird. Da ist was dran. Der Teufel ist ein gefallener Engel, den man nicht unterschätzen darf. Er wird im Neuen Testament auch der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Weltzeit genannt. Ihm wird aber auch nicht übermäßig viel Macht gegeben, denn im Buch Hiob lesen wir, dass er bei Gott um alles, was er tut, anfragen muss. Er geht hin und fragt, kann ich den Hiob plagen? Und es fällt auch auf, dass in der Geschichte der Teufel nie das erste Wort hat und auch nie das letzte Wort hat. Und das, glaube ich, passt auch gut zu dem, was Satan so kann. Er ist sehr begrenzt, aber man darf ihn nicht unterschätzen. Jesus selbst sagt an einer Stelle in Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und da beschreibt er wahrscheinlich den Sündenfall Satans. Den haben wir im Alten Testament auch an zwei Stellen angedeutet, in Hesekiel und Jesaja. Satan ist ein gefallenes Geschöpf und Jesus hat von Anfang an gewusst, wer er ist. Jesus ist Gott, er war dabei bei seinem ersten Augenblick, er war dabei bei seinem Sündenfall. Er weiß genau, was in seinem Herzen vorgeht. Und trotzdem ist es unvorstellbar, dass in unserer Geschichte sich Jesus dem Satan aussetzt. Warum macht er das? Das ist wie in der Geschichte von Hiob. Da ist ja Gott der, der in den Wolken ist und der mit Gewalt und Macht spricht und dass Hiob wirklich Gänsehaut bekommt. Und jetzt wird Gott zum Hiob. Er wird der, der gebeutelt wird, der versucht wird. Und er, ja, wird Mensch. Das ist so bedeutend, finde ich. Und deshalb habe ich jetzt auch vier Punkte aus diesem Text rausgeholt, die mir persönlich wichtig sind, die ich ja einfach von Jesus lernen möchte, weil er uns diese Situation so als Vorbild gegeben hat. Der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte und der auch mir wichtig ist, Jesus wurde versucht, um zu erfüllen. Ich möchte euch mit nochmal die erste Versuchung lesen. Ihr könnt nochmal mitlesen, ab Vers 1 oder vor der ersten Versuchung. Da steht, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Also hier möchte ich mit euch kurz mal so die Vorgeschichte anschauen. Hier steht, Jesus aber voll Heiligen Geistes. Wenn da steht Jesus aber, dann war wahrscheinlich noch irgendwas vorher im Text, was für uns auch wichtig sein könnte, worauf sich der Lukas hier bezieht. Und letzte Woche haben wir ja die Geschichte davor gehört. Das hat uns der Gunnar total schön erklärt. Das war der Stammbaum von Jesus und die Taufe. Aber hier möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Guckt mal in eure Bibel. Wieso steht da ein Stammbaum? Und dann steht, Jesus aber wurde in die Wüste geführt. Was für einen Sinn macht das? Ihr könnt euch mal diesen Stammbaum anschauen, weil der ist allgemein ein bisschen ungewöhnlich. Weil wenn man sich den ansieht, denkt man sich, okay, Lukas, warum steht der genau hier? Im Matthäus-Evangelium haben wir auch einen Stammbaum, aber der steht ganz am Anfang. Der Matthäus beginnt sein Evangelium mit Geschlechtsregister Jesu Christi und so weiter. Warum schreibt der Lukas den genau hier? Und warum ist das für uns wichtig? Und dazu kommt es noch, dass dieser Stammbaum wirklich anders ist, wie so ziemlich alle anderen Stammbäume der Bibel. Ihr könnt mich gern korrigieren, alle, die ich gefunden habe, sind anders. Und zwar habe ich jetzt mal ein paar Beispiele genommen, drei aus dem Alten Testament und diese zwei, die wir haben aus dem Neuen. Was irgendwie auffällt, ist, dass jeder Stammbaum der Bibel, außer dem, den wir gerade haben, in eine Richtung geht. Und zwar fängt es immer mit einem Menschen an und dann kommt sein Sohn und dann kommt der Sohn und dann kommt der Sohn, der Enkel, der Urenkel der und so weiter. Und das wird eigentlich bei jedem Stammbaum so gemacht, außer bei dem, den wir vor unserem Text haben. Da geht es nämlich mit dem Sohn los und geht es zum Vater, zum Opa, zum Uropa und so weiter. Was hat das für eine Bedeutung? Das finde ich besonders deshalb interessant, weil die Stammbäume aus dem Alten Testament, die haben den Höhepunkt oft am Schluss. Der Stammbaum vom Noah fängt an mit Adam, Seth und so weiter, hört auf mit Noah und in der Geschichte geht es dann mit Noah weiter. Bei Abraham endet der Stammbaum mit Abraham und dann geht es mit Abraham weiter. Aber bei unserem Stammbaum, da endet das mit Adam, weil er rückwärts ist. Aber warum endet es mit Adam? Adam ist doch gar nicht die Hauptperson unserer Geschichte. Oder etwa doch. Weil ich glaube, gerade das ist ja das Interessante an der Geschichte. Jesus wurde versucht, um das zu erfüllen, um das wieder gut zu machen, weil es ganz am Anfang daneben gelaufen ist. Man könnte fast sagen, der Lukas mit seinem Stammbaum spult die Geschichte der ganzen Welt zurück an den Punkt, wo alles angefangen hat. Und zwar bei Adam und Eva im Garten Eden. Was ist mit denen passiert? Sie wurden versucht und haben nicht bestanden. Genau an dieser Stelle setzt einfach Lukas an und er sagt, Jesus aber, Adam konnte nicht, alle anderen konnten nicht. Jesus aber kann. Er wurde auch versucht, genau wie Adam, nur dass er bestanden hat. Und deshalb nennt Paulus den Jesus auch, es war der zweite Adam oder der letzte Adam. Es ist der, der wirklich kann im Gegensatz zu allen anderen. Und das möchte ich euch als ersten Punkt mitgeben. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. Und das heißt, dass er ganz anders war wie alle anderen Menschen. Auf ihn kann man sich wirklich verlassen und sein Leben bauen. Wenn wir auf Menschen unser Leben vertrauen wollen, dann komme ich mir vor, wie wenn wir in einem Sumpf stecken und wir stecken alle drin und jeder versucht, den anderen irgendwie rauszuziehen. Das geht nicht. Weil Adam war ein Sünder und alle anderen danach waren auch Sünder. Aber Jesus sprengt den Rahmen. Er ist der Einzige, der konnte. Und auf ihn können wir uns verlassen. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. Und er ist der zweite Adam, der alles wieder in Ordnung bringt und der ja auch in meinem Leben Ordnung bringen kann. Jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Ja. Genau. Der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, Jesus ist versucht worden, um zu trösten. Und da könnt ihr jetzt mit mir wieder in den Text schauen. Da können wir in Lukas 4, Abvers 3 die erste Versuchung anschauen. Wie geht's denn los? Da steht, und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte Gottes. Das ist so eine fiese Anrede. Also mir kommt das schon vor, da hat man echt Mitleid. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Und da steht wirklich im Text drin, er war hungrig, der war wirklich am Ende. Und dann kommt er so daher, der Satan, und ja, guck mal, da wäre doch was. Du könntest doch einfach essen, stell dich nicht so an. Und es ist auch komisch, wie er das formuliert. Da steht, er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, glaubt ihr, ihr habt nicht gewusst, dass er Gottes Sohn ist? Ich glaube, er hat das sehr wohl gewusst. Die Dämonen antworten ja auch und sagen, wer bist du, Gottes Sohn? Aber vielleicht ist das auch im Zusammenhang am besten zu verstehen. Vor dem Stammbaum hat ja der Gunnar auch von der Taufe erzählt. Und da kam die Stimme aus dem Himmel und die hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das nächste, was wir lesen, das ist der Satan, der sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Es ist wie wenn er einfach provokant der Stimme aus dem Himmel einfach so ein bisschen misstraut. Ich habe ja gehört, du wärst ja der Sohn Gottes. Aber wie kann es dann sein, dass du hungerst? Wieso muss denn der Sohn Gottes hungern? Kannst doch einfach Brot machen, passt doch. Stell dich nicht so an. Und das klingt wieder ein bisschen wie im Garten eben. Sollte Gott gesagt haben, dass du sein Sohn bist, möchte er dir vielleicht dieses Brot vorenthalten? Es ist genau dieselbe Versuchung, nur dass Jesus standhält im Gegensatz zu Adam. Aber hier, denke ich, wird mir das so klar, wenn ich sehe, wie Jesus da wirklich so gebeutelt wird, denke ich mir, ja, Jesus ist alleine, er ist in der Wüste, er ist bei den wilden Tieren, er ist hungrig. Da muss ich für mich auch sagen, warum ist das passiert? Das ist auch deshalb passiert, damit ich wirklich wissen darf, dass Jesus mich versteht. Er hat die wildesten Sachen durchgemacht und wir können wirklich einfach sagen, dadurch, dass er all das durchgelitten hat, kann er uns trösten. Das gibt's in keiner anderen Religion, dass Gott so Mensch wird, dass er all das durchmacht, was wir auch durchmachen müssen. Und egal, was für Probleme wir haben, egal, was es ist, ob wir auch körperliche Probleme haben oder ob wir in der Schule gemobbt werden, ob wir Probleme am Arbeitsplatz haben, wenn wir wirklich Stress zu Hause haben. Es gibt nichts, was Jesus nicht auch durchgemacht hat. Und diese Versuchung hier kann uns wirklich zeigen, da ist einer, der ist auf unsere Ebene gekommen, der es aber gar nicht nötig hatte, wirklich so überhaupt nicht. Und er macht das, damit er uns verstehen kann. Wenn du zu ihm betest und sagst, du, mir geht's so schlecht, dann kann er wirklich aus bestem Gewissen sagen, ja, ich weiß, ich verstehe dich. Ich habe das auch durchgemacht. Und das tut so gut, finde ich. Er hätte das gar nicht machen müssen. Und ich denke wirklich, da kann man was draus lernen. Da ist einer, dem sind wir so wichtig. Der kam wirklich zu uns, um einfach zu sehen, wie es ist, Mensch zu sein. Und wie es ist, einfach ja, von Tag zu Tag vielleicht auch Ängste haben, Zweifel. Er hat das alles gemacht. Und an seiner Versuchung, da wird mir das auch so deutlich, wenn wir versucht werden, da sieht man die Parallelen. Das sind jetzt ein paar Sachen, die mir persönlich wichtig geworden sind. An Jesus, an dieser Versuchung merken wir, wenn es mir im Glauben schlecht geht oder ich Versuchung habe oder ja, ich einfach ja, versucht werde, Probleme habe, das hat nichts mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Ich komme so oft dazu, dass ich denke, ja, mir geht's schlecht oder Gott hört mich anscheinend nicht, also hat er was gegen mich. Ja, aber Jesus wurde auch versucht und Jesus hat die engste Beziehung mit Gott gehabt, die es gibt. Er war Gott. Aber er hat auch Momente, wo er gedacht hat, ja, es geht nicht mehr weiter. Also wenn ich versucht werde, dann muss ich das aus meinem Kopf kriegen, dieses Denken, dass Gott irgendwas gegen mich hätte. Was aber auch auffällt ist, dass Jesus nach diesem wundervollen Moment, dort wo die Taufe war, dort wo der Himmel aufgegangen ist, dort wo ja, einfach der Johannes sich gedemütigt hat und gesagt hat, ich bin es nicht wert, deine Schuhriemen zu lösen, dass nach diesem wundervollen Moment oft ein ganz schwieriger Moment kommt. Und das ist auch was in unserem Leben ganz oft so passiert. Also ich merke das oft, wenn ich mit Fishermen so rede, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du Dani, ich habe das ja jetzt wieder gehabt, ich habe so eine gute Zeit mit Gott gehabt und ich bin einfach so froh, ihn zu haben, aber irgendwie spüre ich jetzt gar nichts mehr und irgendwie ist jetzt gar nichts mehr da und ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo er ist. Dann denke ich mir manchmal, ja, das ist der Gott, den ich kenne, obwohl es komisch ist. Das ist seine Handschrift, weil so geht er mit uns um. Weil ich denke, wenn es uns immer gut gehen würde, dann könnten wir auch nicht lernen, dann könnten wir nicht wachsen. Ich glaube, er möchte, dass wir im Glauben stark werden. Und ich glaube, jeder von uns kann das unterstreichen oder unterschreiben, dass das so ist. Wenn es mal gut geht, dann geht es auch oft wirklich wieder komplett bergab. Aber dann holt uns Gott auch wieder raus. Das ist so ähnlich wie der Geschichte mit Abraham zum Beispiel. Er hat fast seinen Sohn geopfert und war komplett am Ende. Aber danach hat ihn Gott gesegnet. Oder wie der Elia, der hat sich unter den Baum gelegt, hat gesagt, ich möchte nur noch sterben. Aber danach hat ihn Gott wieder nach oben geführt. Oder der Hiob, der hat wirklich so viel Leid erlebt und zum Schluss hatte er doppelt so viel wie zuvor und wurde getröstet. Das ist einfach uns zum Besten. Es dient uns zum Besten. Und Jesus, ja, wurde versucht, um uns zu trösten. Eine Sache, die mir noch kurz aufgefallen ist, wenn wir uns die drei Versuchungen mal anschauen, die jetzt in dieser Geschichte stehen, dann wird er einmal versucht, etwas Leibliches zu haben, also Essen. Er soll sich Brot machen. Er wurde einmal versucht, etwas Geistliches, Geistiges für sich zu holen, und zwar Anerkennung, Ruhm, Ehre, dass er wirklich alle Reiche dieser Welt hat. Und es wurde sein geistliches Leben geprüft, ob er vielleicht Gott mal herausführen möchte, ist dein Glaube stark genug? Und das wirklich Körper, Seele und Geist, alle Versuchungen dabei, die es eigentlich so ja, gibt. Und da kann man wirklich sagen, Jesus hat in allem bestanden. Er wurde in allem versucht, er versteht uns, er hat in allem auch bestanden. Und da habe ich noch einen Vers dazu, der mir wichtig geworden ist. Im Alten Testament wird vom Messias gesagt, in all ihrer Bedrängnis war auch er bedrängt. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Und ich weiß nicht, wo du gerade bedrängt bist, was dich gerade ja, rumtreibt. wenn du wieder nach Hause gehst, wo deine Probleme sind, worüber du grübelst und dir Sorgen machst. Aber es ist bei aller deiner Bedrängnis, war auch er bedrängt und er kennt dich und er kann dich retten, kann dir helfen. Es gibt noch zwei Verse im Hebräerbrief, die das auch schön sagen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Weil diese Kinder nun von Fleisch, Menschen von Fleisch und Blut sind, ist doch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Er kann uns helfen. Er wurde versucht, um uns zu trösten. Und das baut auf. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist, er wurde versucht als Vorbereitung. Da können wir nochmal in den Text gucken zur zweiten Versuchung. Ab Vers 5. Da steht: Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du aber nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also diese Versuchung ist die zweite. Im Matthäus-Evangelium ist das die dritte, da ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Hier versucht, wie wir das gesagt haben, Satan wirklich so auf seinen Geist irgendwie zu kommen. Anerkennung, Ruhm, du hättest doch gerne einfach dieses Reich, du wärst doch gern was. Und das verstehen wir alle auch, denke ich. Ich denke, wer wäre denn nicht gern beliebt und reich oder geliebt, bewundert? Und eine Stelle, was ich mit euch jetzt hier noch anschauen möchte, ist das, was Jesus antwortet. Er sagt: Weiche von mir, Satan. Und das ist mir besonders wichtig geworden, weil das ist eigentlich das Einzige, was Jesus sagt, was keine direkte Stelle aus dem Alten Testament ist. Sonst antwortet er dem Satan eigentlich gar nichts. Er sagt immer nur, es steht geschrieben, und hier hat er diesen einen Satz: Weiche von mir, Satan. Und bei wem klingelt das, wenn man Weiche von mir, Satan hört? Das gibt es noch an einer anderen Stelle. Kennen wir das? Wo kommt das noch vor? Matthäus 4. Ah ja, genau, aber es kommt noch an einer anderen Stelle vor. Jesus sagt es nämlich mal zu Petrus. Diese Stelle habe ich auch mal für euch dabei. Da steht: Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsste von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und er wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das ist ein wortwörtliches Zitat aus der Versuchungsgeschichte. Das ist Wort für Wort genau dasselbe. Und das finde ich, also ich fand diese Stelle, muss ich sagen, immer ein bisschen krass. Weil ich meine, der Petrus hat es doch nicht schlecht gemeint. Aber trotzdem sehen wir, dass Jesus aus dieser Versuchung in der Wüste eine Vorbereitungszeit hatte. Dort, wo er dem Satan gesagt hat: Weiche von mir, Satan, du willst mich daran hindern, ans Kreuz zu gehen. Dort sieht er jetzt an dieser Stelle auch den Petrus stehen, aber den Satan reden. Er sieht diese Worte, er hört diese Worte und merkt: Ja, das klingt schon schön, aber das kann ich nicht machen. Weiche von mir, Satan. Das fällt mir jetzt nicht ein. Und da können wir merken, Versuchung bereitet uns vor. Versuchung ist eine Vorbereitungszeit. Versuchung ist nicht immer schön. Es ist nichts, was wir gerne haben wollen. Im Vater unser steht auch: Behüte sie, bewahre sie vor Versuchung. Führe sie nicht in Versuchung. So. Aber es ist trotzdem zu unserem Besten, weil eine Zeit, in der wir versucht werden, uns vorbereiten kann für Dinge, die noch kommen. Und hier ist es wirklich so eine Stelle, wo man ja einfach das Gefühl hat, dass Jesus zurückgeworfen ist in diese Versuchungsgeschichte. Und es gibt noch ein Zitat aus unserer Stelle, die wir gelesen haben, die Jesus auf seinem Weg wieder begegnen wird. Und die finde ich noch heftiger. Und zwar ist es die Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt. Da steht in Matthäus 27, da wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, das ist wieder genau das, was wir aus unserer Geschichte kennen. Das sagt der Satan auch 2-mal. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Oder dann stürze dich von hier hinab. Nur das, was hier gesagt wird, ist, wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Und das finde ich sehr eindrücklich. Weil Jesus hat in der Wüste bestanden, als diese Anklagen kamen. Man fühlt sich fast, wie wenn das eine Vorbereitung ist. Hier steht, die Vorübergehenden lästerten ihn. Aber da steckt was dahinter, was ja einfach wir nicht sehen können. Ich denke, das ist die Stimme, die aus der Wüste kommt. Das ist die Stimme, die ja ihm auch gesagt hat, er soll Brot aus dem Stein machen. Es fängt genauso an, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige vom Kreuz herab. Und was wäre passiert, wenn er das gemacht hätte? Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Aber was mir wichtig geworden ist, Jesus wurde vorbereitet durch die Versuchung in der Wüste. Es steht ja auch in unserem Text, der Heilige Geist führte ihn dahin. Gott führt uns bewusst in Zeiten, wo es uns wirklich dreckig geht. Einfach damit er uns vorbereitet. Versucht als Vorbereitung. Und für mich persönlich, muss ich sagen, ist das total wichtig geworden. Und ich könnte das auch fast empfehlen, vielleicht einfach auf einen Zettel draufzuschreiben. Durch Versuchungen bereitet mich Gott auf große Dinge vor, die er mit mir noch vorhat. Und das vielleicht an den Spiegel hängen oder irgendwo hinstellen. Weil es ist wirklich so, Versuchungen sind an sich nichts Schlechtes. Gott meint's gut mit uns, auch wenn man es nicht aufs Erste hin sieht. Genauso wie Jesus auch vorbereitet wurde. Der letzte Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist versucht und bestanden. Und da möchte ich mit euch noch die letzte Versuchung lesen. Die steht ab Vers 9 in Kapitel 4. Da steht, und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Also nochmal kurz, dieses letzte Wunder, da versucht der Satan ihn, dieses Wunder erstmals öffentlich zu tun. Die anderen wären ziemlich verborgen gewesen, aber hier bietet der Satan ihm an, wenn du jetzt hier runterspringst, dann wird dich jeder sehen, Gott würde dich auffangen, das steht ja so in der Bibel, und dann wärst du gleich sofort anerkannt als der Messias, da steckt total viel dahinter. Das ist sogar so überliefert, dass es bei den Juden so eine Erwartung gab, dass sie gedacht hätten, wenn der Messias kommt, dann wird er auf dem Dach des Tempels erscheinen. Ich weiß nicht, wo sie das her haben, in der Bibel steht es auf jeden Fall nicht. Aber das wäre doch die perfekte Gelegenheit gewesen. Komm, Jesus, spring doch von da runter und du bist sofort, ja, bekannt, jeder nimmt dich an. So, das ist die letzte Versuchung, die wir hier haben. Aber Jesus weiß, dass wir nicht durch Wunder an ihn glauben sollen. Vielleicht nur kurz, die 10 Aussätzigen, die in den Evangelien stehen, werden alle geheilt, aber 9 hauen danach ab und haben ihr Leben nicht geändert. Deshalb, denke ich, wollte Jesus nicht mit Wunder Menschen gewinnen. Darum ging es ihm noch nie. Jesus wurde versucht und er hat bestanden. Aber wie? Wie hat er es gemacht? Dieser Punkt soll heißen, versucht und bestanden. Wie hat er es gemacht? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, weiche von mir, Satan. Aber er hat sonst immer nur Stellen aus dem Alten Testament zitiert. Er hat die Bibel einfach benutzt als Waffe. Und das ist für mich wirklich faszinierend, weil er hätte auch locker anders gewinnen können. Jetzt sagen wir mal, er hätte zum Beispiel, wie er das sagt, 12 Legionen Engel geholt, das wäre ja auch gegangen. Oder er hätte ein Wunder vollbracht, irgendwas. Nein, er hat sich bewusst für den Weg entschieden, den wir alle auch gehen können. Er hat so bestanden, dass wir ein Vorbild haben, wie wir in Versuchung umgehen sollen. Er hat zu der Waffe gegriffen, die ihr jetzt am bestenfalls alle auf dem Schoß habt. Und zwar die Bibel. Alle Stellen, die Jesus zitiert, sind in eurer Bibel drin. Das ist etwas, was jeder von uns eigentlich auch könnte. Und deshalb ist es für uns einfach so ein gewaltiges Vorbild, dass Jesus einfach mit der Bibel in der Hand, also oder die Stellen parat, einfach dem Satan widerstehen kann. Welche Stellen zitiert er? Das finde ich auch ganz interessant. Er zitiert 3-mal aus demselben Buch, und zwar aus dem 5. Buch Mose. Und da steht der Text nur in 2 Kapiteln. Vielleicht hat er die Stelle gerade gelesen und die war ihm wichtig. Können wir nicht wissen. Aber auf jeden Fall passen seine Stellen perfekt. Aber wann hättest du das letzte Mal gedacht, dass du mit dem 5. Buch Mose Anfechtungen und Versuchungen des Teufels überwinden kannst? Und das finde ich auch so spannend irgendwie, weil Jesus hat so eine tiefe, innige Beziehung zu dem Wort Gottes. Er ist das fleischgewordene Wort. Und an ihm können wir einfach lernen. Das ist total faszinierend, wie er mit der Bibel umgeht. Und das soll für mich so der letzte Punkt sein, der mir wichtig ist. Versucht und bestanden, aber durch Gottes Wort. Und das ist ein Vorbild für uns alle, damit richtig umzugehen. Im Epheserbrief, da sagt ja Paulus auch in der geistlichen Waffenrüstung: Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und deshalb, das Gottes Wort ist ein Schwert. Übrigens an der Stelle, wo vom Schwert des Geistes geredet wird, da steht, das ist das Wort Gottes. Das Wort, was hier im Grundtext für Wort Gottes steht, ist eigentlich nicht die ganze Bibel. Da ist nicht das Wort Gottes gemeint als ganzes Buch, sondern das einzelne Wort Gottes. Das heißt, das Schwert des Geistes ist kein Knüppel. Ich kann nicht alle Stellen auf das Problem hauen, was ich gerade habe. Das Schwert des Geistes ist das einzelne Wort, die Bibelstelle, die ich gerade parat habe und die mir in dieser Situation hilft. Und wenn uns die Bibelstellen nicht einfallen, in der Bibel steht, dass ja einfach Gott uns sie geben wird, dass der Geist uns sie geben wird in der rechten Situation. Aber bevor er uns sie gibt, muss man sie erstmal kennen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, die einzelnen Stellen zu kennen, um sie dann wirklich anwenden zu können, wenn es soweit ist. Und Jesus ist das perfekte Beispiel, weil alle 3 Stellen treffen den Nagel wirklich auf den Kopf. Und deshalb möchte ich das wirklich für mich so mitnehmen. Ich möchte so eine Beziehung zur Bibel haben, wie sie Jesus hatte, der so innig einfach mit ihr gelebt hat und sie wirklich so anwenden konnte. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7 steht: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott und so naht er sich zu euch. Noch ganz kurz zum Schluss, Satan zitiert auch aus der Bibel. Das zeigt uns erstmal wieder, wie wichtig die Bibel einfach ist, sogar er benutzt sie. Aber das könnt ihr zu Hause anschauen, das gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Satan zitiert die Bibel nicht mal richtig. Ihr müsst mal nachschlagen, was ihr eigentlich liest, der lässt was aus. Der zitiert Psalm 91, aber fängt an, den Satz zu sagen und fängt an einer anderen Stelle an, weiterzureden. Und er reißt es komplett aus dem Zusammenhang, so dass es einfach dem ganzen Text der Bibel widerspricht. Aber da kann man auch widerstehen, wenn man die Bibel einfach kennt und sagen kann, das ist nicht der Gott, den ich kenne. So. Ich möchte mit euch wieder zurückgehen. Wir reisen wieder zurück nach Tranreuth. Wir lassen den Wüstensand hinter uns. Aber das, was ich mitnehmen möchte aus dieser Geschichte in der Wüste, wo wir gerade waren, sind diese 4 Dinge. Jesus wurde versucht, um zu erfüllen. Das heißt, er war der Adam, der anders war wie alle anderen Adame dieser Welt. Der erste Adam hat den Kahn gegen die Wand gefahren und alle seine Nachkommen mit ihm. Aber Jesus ist der, der alles anders macht und auf ihn kann man das Leben bauen. Der zweite Punkt war versucht, um zu trösten. Jesus hat alles durchgemacht, körperliche Probleme, seelische, geistliche, er hat alles durchgemacht, damit er uns versteht. Egal, wo dein Problem ist, was dich rumtreibt, du kannst wissen, Jesus hat hautnah erfahren, was dich gerade rumtreibt. Das dritte war, Jesus wurde versucht als Vorbereitung. Und das kann uns ein Vorbild sein, weil Versuchungen nicht immer was Schlechtes sind. Durch die Versuchung, die du jetzt hast, will Gott dich für was vorbereiten. Und der vierte Punkt war, versucht und bestanden, aber nicht irgendwie, sondern durch die Bibel, durch Gottes Wort. Und das, ja, ist mir wirklich auch ein Vorbild, dass ich lerne, mit diesen Dingen so umgehen zu lernen, wie es Jesus einfach gemacht hat. Amen.